D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Judith Holofernes ist zu Gast in Dein Sonntag. Ihr kennt sie als Sängerin von Wir sind Helden. Jetzt hat sie schon ihr zweites Soloalbum rausgebracht und ein Buch hat sie auch noch zwischendurch geschrieben. Hallo Judith, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich bin das Chaos, heißt dein neues Album. Wie viel Chaos bist du denn? Wahrscheinlich ist das eine Frage, die du jetzt andauernd gefragt bekommst oder gestellt bekommst, sagt man, glaube ich, grammatikalisch korrekt. Oder bist du jetzt keins mehr, weil du quasi so selbsttherapeutisch das alles in die Platte reingesteckt hast? Oder geht es am Ende gar nicht um dich?
Also erstens geht es natürlich niemals um mich.
Davon bin ich ausgegangen.
Ist ja alles so hochfiktiv. Nee, aber tatsächlich hast du recht, dass es selbsttherapeutisch sein könnte. Und vielleicht ist es sogar ein bisschen Absicht. Also ich habe in der Vergangenheit bemerkt, dass viele Themen, über die ich Songs geschrieben habe, danach zumindest nicht mehr den gleichen Zugriff auf mich haben. Also dass ich ein Jahr später den Song höre und denke, guck mal, das ist nicht mehr so oder es ist nicht mehr so schlimm. Und ehrlich gesagt hoffe ich das bei dem Chaos ein bisschen. Das ist so eine Art Voodoo, den ich gerade abfacke und es wäre schön, wenn ich jetzt langsam das Chaos mal in den Griff kriegen würde.
Hast du viel Chaos um dich herum? Klingt so. Also hat es natürlich jetzt, ne?
Ich glaube einerseits, andererseits. Ich glaube, ich bin in manchen Sachen in meiner Arbeit zum Beispiel strukturiert auf eine Art und Weise, die Leute faszinierend finden, die sich Rock'n'Roll anders vorstellen. Mhm. Ich arbeite mit Selbstorganisationstechniken. Jetzt werden gleich ein paar Freaks am Radio rufen. Ich arbeite mit Kanbanery und mit Scrum.
Never heard that.
Es macht großen Spaß. Aber es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich muss. Also mein Beruf ist sehr komplex und ja, ich bin eher chaotisch veranlagt. Ich kann aber wahnsinnig fokussiert arbeiten. Mhm. Nur was dann passiert, ist, dass ich dann zwar hochfokussiert arbeite, aber eine Spur der Zerstörung in der echten Welt hinter mir herziehe.
Erzähl mir so ein bisschen was über diese Techniken, wenn du das, kann man das irgendwie zusammenfassen, weil ich auch Freiberufler und habe so das Problem seit der Uni eigentlich immer so dieses auf letzte Sekunde dann machen, ne? Weißt du? Das geht ja beim Album wahrscheinlich nicht. Mal eben kurz auf letzte Sekunde das zusammenrühren und dann ist irgendwie schon gut.
Ja, am Schluss zumindest geht es irgendwie nicht. Also zumindest, wenn man eine Vision hat und gerne möchte, dass, ne, also man hat das ja dann auch lieb und es ist einem wichtig und so. Also ich arbeite viel mit Schreiben. Wer hätte das gedacht? Also mit Notizbüchern und so tagebuchartigem vor mich hin kontemplieren auf Papier. Und ich arbeite mit Kanbanery, das ist ein Programm, wo man...
Ach, das ist ein Programm, ich dachte, das wäre ein Typ.
Nee, das ist so mein Life-Coach. Das ist ein Programm, wo man so Kärtchen hin und her zieht und das funktioniert toll für Leute, die erstens gerne schreiben und gleichzeitig vielleicht auch visuell veranlagt sind.
Digital,
also entstanden. Man kann das auch an einem Board machen mit Kärtchen, macht vielleicht noch mehr Spaß, aber mein Leben ist so unstet, dass ich das Board nicht mitschleppen kann. Das heißt, ich habe das im Computer und es ist sehr befriedigend. Man hat so kleine Kärtchen und die zieht man sozusagen durch so verschiedene Spalten.
Und da sind Ideen drauf
zum Beispiel. Da sind zum Beispiel Ideen drauf. Man kann dem Board ein Thema geben oder im Prinzip ein Projekt, aber eine Platte zu schreiben ist ja am Ende auch ein Projekt. Und das Schöne ist, es gibt dann sozusagen so Regeln. Es dürfen erst neue Sachen nachkommen, neue Aufgaben, wenn alte weitergewandert sind. Und das ist tatsächlich sehr erzieherisch wertvoll für jemanden, der gerne viele Dinge auf einmal macht.
Ich mache das so mit ganz normalen To-Dos und da kommt irgendwann der Punkt, dass das so ein Berg von To-Dos ist, von denen ich denke, die wirst du dein Leben lang nicht mehr abarbeiten können.
Genau, also der Berg wird immer größer und To-Dos sind ja auch, also da kommt man leicht ins Busy Work. Ne? Also
und es wird bedrohlich.
Ja, man kommt leicht ins Abarbeiten von Sachen, die vielleicht dringend erscheinen, aber nicht wichtig sind. Mhm. Ne? Und damit arbeite ich tatsächlich viel. Jeden Montagmorgen überlege ich mir erstmal, was für mich wirklich wichtig ist von all den Sachen, die ich machen könnte. Und dann gebe ich denen Priorität und so.
Disziplin und so, finde ich.
Disziplin und so, aber im äußeren Leben das totale Chaos. Aber ich denke, wahrscheinlich habe ich diese Faszination für diese ganzen Techniken auch deshalb entwickelt.
Aber das ist ja eigentlich schon mal ein richtiger Schritt. Also, ne? Es gibt ja Leute, die bleiben im Chaos stecken.
Ja, dann würde ich, glaube ich, wirklich versinken, ne? Weil der Beruf ist tatsächlich ordentlich komplex. Ne? Also so eine Platte rauszubringen, du hast ja vorhin das mit dem Buch gesagt, dass ein Buch rauszubringen ist im Vergleich zu einer Platte so entspannt. Dass man wirklich fast heulen könnte. Also es ist so viel entspannter und auch, also schlicht klingt jetzt so ein bisschen negativ. Ich meine schlicht im allerbesten Sinne. Es ist einfach schlichter strukturiert. Mhm. Die Sachen, die man zu tun hat. Ne? Wenn man eine Platte rausbringt, also in meinem Fall ist man dann Bandleader einer sechsköpfigen Band. Gleichzeitig möchte man aber 4 Videos drehen. Man hat Interviews gerne gleichzeitig. Ne? Mhm. Man, so, das ist ja dann immer alles gleichzeitig. Und Artwork und ich bin ja jetzt auch noch meine eigene Plattenfirma und so.
Ja, das stelle ich mir ganz gruselig vor. Ich meine, du machst ja dann jetzt quasi, also du musst ja oder willst wahrscheinlich auch am Ende gerne auch dann in jeden Entscheidungsprozess zumindest, also du willst dich zumindest wahrscheinlich mal gesehen haben irgendwie oder so.
Die allermeisten Sachen. Also ich kann auch sehr gut abgeben an die richtigen Leute. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel ein Video drehe und dann habe ich einen Gegenüber, den ich toll finde, dann kann ich total sagen, also ich hatte jetzt das Chaos-Video, das habe ich alleine gedreht, mit einer App in meinem Zimmer.
Ernsthaft?
Ja, das war ein lang gehegter Traum, weil ich nach den vielen Videos, die ich gedreht habe, nicht mehr so scharf war auf Greenscreen und 15 Leute und rumgefummel an meinen Haaren. das war mein diabolischer Plan, ist total aufgegangen. Und es gab jemanden, Jonas Lieberknecht, der diese schönen Animationen gemacht hat, so psychedelische Animationen. Und dem habe ich dann im Prinzip einfach gesagt, und du machst dann dein geiles Zeug da drüber.
Es funktioniert voll.
Und der hat dann am Anfang noch dauernd irgendwie wieder angerufen, so soll ich wirklich einfach mein geiles Zeug da drüber machen? Und ja, also auch das gehört natürlich dazu, dass man lernt, Sachen abzugeben.
Und vielleicht auch weniger zu machen.
Und auch weniger zu machen. Mhm. Aber ja, da haben mir diese Techniken tatsächlich auch geholfen, weil ich habe gemerkt, früher war mein Automatismus, wenn ich in so Überforderungszustände gekommen bin, dann war der Automatismus, ich setze mich hin und ich gucke, wie ich es trotzdem schaffe. Hm. Und inzwischen, und dafür bin ich sehr dankbar, ist der Automatismus, ich setze mich hin und gucke, was davon ich nicht mache.
Das ist eigentlich ganz cool, weil das ist irgendwie so das, was ich gelernt habe, dass oder gehofft hatte, das ist das Coole am Älterwerden. Also irgendwas muss ja daran cool sein. So dieses, du checkst, wie Dinge funktionieren und lernst halt auch irgendwie, wie Menschen und Situationen funktionieren und lernst dich kennen und kannst das alles besser einschätzen und kannst dich zurücknehmen und so ein Kram. Also weniger Chaos, könnte man sagen. Das war so ein bisschen meine Hoffnung. Ich habe jetzt letztens auch mit Joy Danelane darüber gesprochen, hier in deinem Sonntag, und die meinte, älter werden, umso älter man wird, hat sie gesagt, umso mehr verliert man die Kontrolle.
Interessant.
Hat dein Älterwerden auch was mit Chaos zu tun? Umgekehrt, hat dein Chaos was mit Älterwerden zu tun? Also lustig, irgendwie hast du ja gerade arbeitsmäßig gesagt, du bist nicht mehr so oder in Stellen nicht mehr so chaotisch. Aber
ja, aber im Prinzip eigentlich nur, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht arbeiten möchte um der Arbeit willen. Mhm. Also ich habe einen ganz starken Drang zum süßen Leben und zum Nichtstun und spazieren gehen und so. Und ich denke, man kann diese ganzen Produktivitätstechniken, da gibt es ja tausende Bücher und es gibt auch ganz tolle, die kann man alle anwenden, um dann in der Zeit, die man gewonnen hat, noch mehr zu arbeiten. Und die allermeisten Leute fallen in diese Falle. Mhm. Und ich arbeite aber besser und effektiver, um sehr viel weniger zu arbeiten und sehr viel mehr auf meinem Balkon zu sitzen und trotzdem die Sachen, die mir wichtig sind, zu schaffen. Mhm. Und das finde ich ziemlich genial. Das geht ganz gut auf.
Die Radiowissen hier, ihr hört Dein Sonntag, und heute Morgen zu Gast ist Judith Holofernes. Kennt ihr von Wir sind Helden. Und Judith hat gerade ihr zweites Solo-Album rausgebracht. Ich bin das Chaos, heißt es. Wir können vielleicht gleich auch noch so ein bisschen über die Heldenzeit sprechen und warum das auch ein Stück weit zu Ende gegangen ist. Du hast es eben schon angedeutet, das hatte schon auch mit Arbeitsbelastung und Stress und mit dem, was Leute von euch erwarten und Plattenfirmen und so weiter zu tun. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, warum macht sie denn dann weiter?
Also habe ich mich auch gefragt.
Warum macht sie denn dann schon wieder Musik? Warum bringt sie dann eine Soloplatte raus? Und warum, ja, von mir ist noch ein Buch, ist ja aber auch Öffentlichkeit und so. Ja. Warum machst du nicht einen Café auf oder gehst spazieren? Ich meine, also wenn ihr genug Geld verdient habt, so Privatier, das ist ja mein Traum.
Schick. Sehr schick. Ich bin auch viel spazieren gegangen. Mhm. Bin auch viel auf meinem Balkon gesessen, in Wirklichkeit. Aber du hast total recht, ich habe mich das auch gefragt. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, die erste Soloplatte war ein bisschen zu früh, ein bisschen zu schnell. Und da war das ein bisschen so, dass die Musik mich im Prinzip links überholt hat und dass ich eben im Grunde Enthusiastin bin, so, ne? Also ich.
Das klingt auf dieser Platte ja sehr durch, ne? Also ja. Das ist ja eine sehr positive, sehr, ja, fröhlich ist vielleicht das falsche Wort, aber eine, ja, ja, eine sehr positive.
Gut aufgelegte, ja, Platte, die letzte, meinst du, ne? Die,
genau.
Leichtes Schwert, ja.
Genau.
Die wollte ich auch so und habe dann zum Beispiel Songs, die jetzt auf der neuen Platte gelandet sind, wegen Schwermütigkeit runtergekickt, unsanft. Nee, aber das stimmt tatsächlich. Also da war das auch so, dass ich dann, als die wirklich rauskam, hatte ich so ein Gefühl von, weiß ich noch, also da saß ich manchmal auf dem Hotelzimmer nach so einem Promotag und dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass ich das jetzt schon wieder mache. Ich meine, da waren 3-4 Jahre dazwischen, ne, zwischen der letzten Runde mit Wir sind Helden. Mhm. Und trotzdem dachte ich, oh, du hast dich verschätzt. So, ne? Weil ich habe mich ganz erholt gefühlt und trotzdem ist es ja so, dass wenn man bestimmte Muskeln überstrapaziert hat, ne, dann kommt man schneller an Erschöpfungsgrenzen. Und ich habe gemerkt, meine Toleranz für bestimmte Sachen, die mir nicht gefallen, ist einfach noch sehr niedrig. Mhm. So. Und das habe ich nicht unbedingt bereut, weil ich liebe diese Platte sehr. Aber ich wollte die damals schon sehr dringend machen. Und natürlich, wenn die dann fertig ist, will man die auch rausbringen und so, ne? Aber wenn ich so den ein oder anderen Stopper noch hätte einbauen können, hätte es, glaube ich, ein bisschen besser gepasst.
Ein so ein Stopper, wie du es gerade genannt hast, ist für dich spazieren, glaube ich, ne? Also ja. du spazierst sehr gerne.
Sehr gerne und
auch
sehr
viel?
Ausgiebig, ja.
Bei dir zu Hause in Berlin?
Bei mir zu Hause in Berlin und mein Inbegriff von einem gelungenen Urlaub ist ein Urlaub, wo ich am ersten Tag gleich 2 Stunden alleine in den Wald gehen kann.
Also dann auch so richtig wandern? Also spazieren ist ja eher so durch die Gegend laufen und Gedanken machen, würde ich jetzt sagen. Und ja, wandern ist ja so körperlich auch, oder?
Also Spazierwandern. Mhm. Also so lange spazieren, 2-3 Stunden spazieren und auch ehrlich gesagt teilweise in den Wald setzen und die Schnauze halten, wenn es warm genug ist. Mhm. Und so, also ich bin sehr... Ja, waldaffin.
Arbeitest du dann
auch? Treehugger.
Wirklich? Hast du jemals einen Baum umarmt?
Ich habe es einmal, nicht, ja? Einmal habe ich tatsächlich, da war ich aber auf einem Retreat, was in Waldnähe war. Nein. Und dann war ich so im Wald und wir hatten schon eine Woche geschwiegen und so. Und dann dachte ich, jetzt umarmst du endlich einen Baum, vielleicht spürst du ja mal was.
Und? Ja, ist natürlich privat, ja, aber hast du was gespürt?
Kalt und so. nee, aber tatsächlich... sitze ich wahnsinnig gerne im Wald und wenn keiner guckt, so, ne, dann setze ich mich da schon auch mal auf den Boden ins Moos und bin da so vor mich hin.
Das kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Ich finde Wald großartig.
Also mehr als noch mehr zum Beispiel, ne? Oder am besten ein See im Wald, so Walden-mäßig.
Es ist ja auch so ein ganz anderer Raum, so ein Wald. Also es hat ja was Geschlossenes irgendwie. Also ich finde, es hat auch was Behütetes. Und dann gibt es diese Akustik im Wald, die du am Meer halt nicht hast.
Genau, dieses weiche Tap-Tap auf Moos und so. Geht nichts drüber. Und es riecht so toll und so. Aber ich kann auch in Kreuzberg 4 Stunden auf meinem Balkon sitzen und ähnlich beseelt sein. Also ich habe ja in dem Tiergedichtebuch tatsächlich quasi als Widmung an mich selbst am Anfang dieses, ich gehe spazieren auf allen Vieren und spreche mit Tieren, die nichts kapieren. Ich spreche tatsächlich mit Tieren. Also wenn ich zu gut drauf komme, dann sage ich freundliche, nette Dinge zu Vögeln.
Antworten die?
Ja. Cheap. Nee.
Du hast das, also... Ich finde, du guckst jetzt so, als müsste ich das komisch finden. Ich finde das gar nicht so komisch, weil ich weiß ja auch, dass das mit den Tieren immer schon eine große Rolle in deinem Leben gespielt hat und dass auch das sehr von deiner Mutter kommt, ne?
Ja.
Die irgendwie immer Tiere um sich hatte und das auch als sehr wichtig empfunden hat, glaube ich.
Wir hatten unheimlich viele Tiere zu Hause, teilweise 7 gleichzeitig und auch sehr schräge, also sehr unterhaltsame Vögel. Da kommt's her. Nee, wir hatten tatsächlich, also wir hatten einen Hund, der war hochneurotisch aus dem Tierheim und dadurch sehr, sehr unterhaltsam, Flummi.
So, ein schöner Name für einen Hund.
Ja, der war auch, weil er immer so gesprungen ist und wenn man den an der Tür begrüßt hat, dann war er so aufgeregt, dass er so Niesanfälle gekriegt hat, so dass es so einen Rückstoß gab und er so rückwärts durch den Raum geflogen ist. Der war sehr schön. Und dann hatten wir 2 Beos und einen Papagei, die miteinander gesprochen haben. Und die Beos waren sehr viel eloquenter als der Papagei. Und auch das war sehr komisch, weil der Papagei war ein sehr nettes Gemüt. Mhm. Der konnte aber nur Hallo sagen.
Oh.
Und die Beos waren richtige Arschlochvögel, konnten so einiges sagen. Und
Ich verstehe.
Hallo. So ganz zart kam es dann immer unter dem einen Tuch. Hallo.
Das heißt, eine Beleidigung von links, ein freundliches genau. Hallo von rechts.
Die Beos haben tatsächlich gesagt, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Es ist keine Geschichte. Die Beos haben gesagt, na du alte Sau.
Wer hat es ihnen beigebracht?
Die lernen nichts, was man ihnen beibringt, die Säue. Sondern wenn man einmal dran an dem verdreckten Käfig vorbeigeht und sagt, na du alte Sau, dann sagen sie für dahin, für immer, na du alte Sau.
Schlau.
Ja.
Nicht schlecht. das war aber auch immer schon so. Ne? Du bist also das mit den Tieren. Du bist in Berlin geboren und ein Stück aufgewachsen, dann nach Freiburg.
Genau.
Und wieder zurück nach Berlin. Aber Tiere war irgendwie immer ein Thema.
Vor allem aber in Freiburg tatsächlich. Mhm.
Mhm. Weil also, mehr Platz und grüner.
Nee, also mehr Platz hatten wir irgendwie nicht. Nee, wir hatten eine ganz kleine Wohnung und sind dann auch noch mit Freunden aus Berlin zusammengezogen und so.
Ich dachte, ihr seid vor Berlin geflüchtet.
Ja, so, das hat man damals so gemacht und ich war so ein kleines, armseliges Allergikerkind zu einer Zeit, wo man noch keine Allergien hatte und so. Und ich war ein bisschen so ein Würmchenkind. Und dann dachte man damals, dass es eine gute Idee ist, diese Kinder zwischen die gesunden, rotwangigen Zwiebackkinder nach Freiburg zu verpflanzen.
Ist natürlich kein Dorf, liebe Freiburger.
Nein, überhaupt nicht. Aber tatsächlich, das Lustige ist, was mich mit einer gewissen Genugtuung erfüllt, das Klima in Freiburg ist ganz ungesund.
Wirklich?
Für Allergiker, ja, wegen dem Kessel und dem Ozon und so. Ich finde das sehr lustig.
Aber das wussten deine Eltern.
Das wusste damals keiner. Es war halt grün und es war auch natürlich politisch irgendwie grün und links und so. Und wenn man irgendwo hin musste aus Berlin, dann dahin.
Mhm. Aber dann wieder zurück nach Berlin.
Ja, ich bin dann zum Studieren nach Berlin zurück, habe mich aber zuerst mit Händen und Füßen gewehrt. Also ich wollte nicht zurück nach Berlin.
Ich wollte gerade fragen, weil das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so nach Hause kommen. Klar, ich bin auf dem Dorf groß geworden, aber ich könnte es mir nicht vorstellen, selbst wenn man da studieren hätte können, dass ich dann zurückgegangen wäre. Und für dich ist es ja, ich glaube, du hast bis 6 in Berlin gelebt, ne? Und dann seid ihr nach Freiburg gegangen. Ist es ja schon auch wieder so ein bisschen irgendwie in die Kindheit zurückkommen, oder?
Ja, das war für mich ganz schräg. Also ich habe mich so ein bisschen gewehrt und alle haben Berlin immer so abgefeiert und ich, ne, irgendwie, also ich hatte so ein bisschen so ein gebrochenes Herz Berlin gegenüber. Ich war natürlich immer viel in Berlin und ich erinnere so ganz wehmütige Zugfahrten nach Berlin rein, als Teenager auch und so. Und irgendwie, ich wollte nach Leipzig. Und dann hat es aber irgendwie nicht geklappt und dann gab es in Berlin einen Studiengang, wo sie mir schon im Dingsbumsbüro, Beratungsbüro gesagt haben, dass man da nie hinkommen muss und nebenher ganz viel Musik machen kann. Und dann habe ich halt das gemacht.
Da. Scheint eine ordentliche Studienberatung zu sein.
War eine ziemlich offene Studienberatung, das war ich sehr dankbar. Und dann war ich doch wieder in Berlin und tatsächlich war das ganz emotional für mich. Dann war ich plötzlich wieder in Kreuzberg und in der Bärwaldstraße und in der Urbanstraße und habe mich in Wirklichkeit sofort total wohlgefühlt und jetzt bin ich richtig inbrünstig verliebt in Berlin. Inzwischen wohne ich ja wieder länger in Berlin, als ich in Freiburg gewohnt habe. Und ich finde es immer noch toll.
Das ist doch schön.
Ja.
Kann man auch mal sagen.
Kann man mal so sagen.
Ja. Vor allen Dingen auch als Berlinerin. Also dann, es gab ja mal so einen Berliner Schwund. Ne?
Stimmt.
Das hat sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen relativiert. Ich glaube, es ist nicht mehr so cool, zumindest für Deutsche nach Berlin zu gehen. Jetzt kommt der Rest der Welt.
Jetzt kommt der ganze Rest der Welt. Ja. Also da in Kreuzberg, wo wir wohnen, da wird eigentlich nur noch Englisch gesprochen.
Denn Sonntag in eurem Radio und zu Gast hier in der Radio Wissen ist erfreulicherweise immer noch Judith Holofernes. Irgendwann war mir beim Spazierengehen und ich musste dich noch fragen, ob du tatsächlich ein Laufband vor dem Schreibtisch hast.
Ja, ich habe einen Lauftisch.
Das heißt, du stellst dich darauf?
Jetzt habe ich seit 2 Jahren einen Bänderriss. Jetzt stelle ich mich da leider nicht mehr drauf. Das ist total. Ich habe mir das Ding gekauft. Ich war Feuer und Flamme. Also ich habe das alles mir im Internet zusammengesucht und gebaut.
War so eine DIY-Lösung, würde man sagen.
Ja, ne? Es ist so ein IKEA-Tisch, so
IKEA-Hack.
Das ist so ein Piep-Tisch, den kann man hoch und runter fahren und ein gutes Laufband, das ist ganz wichtig, eins, das nicht quietscht, weil sonst ist es natürlich für die Katz, der versucht, darauf zu arbeiten.
Aha.
Und ich hatte das in einem Buch gelesen, das ich sehr mochte, von A.J. Jacobs. Das ist so ein eigentlich Journalist, der schreibt so Selbstversuche. Ganz toll, wahnsinnig unterhaltsam. Und eins war irgendwie, ein Jahr lang hat er versucht, alle Regeln der Bibel zu befolgen. Das war auch sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
Da stehen viele drin, glaube ich.
Ja, und in einem Buch geht er so Fitnessmythen auf den Grund. Mhm. So Gesundheits- und Fitnessmythen als jemand, der von sich selber sagt, dass er die Physis einer Anaconda besitzt, die gerade ein Schwein gegessen hat. Das Fazit von diesem sehr, sehr lustigen Buch ist, dass nichts übrig geblieben ist, außer der Lauftisch und ein Schrittzähler.
Aber immerhin.
Und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann habe ich mir diesen Lauftisch gebastelt und dann bin ich die Treppe runtergefallen und jetzt habe ich einen Bänderriss.
Schade.
Seit 2 Jahren und jetzt laufe ich nicht mehr so beherzt auf dem Ding, auf jeden Fall.
Das heißt, du lässt den gerade verheilen, diesen
Verschimmeln.
Bänderriss.
Verschimmeln.
Lass
ich den Walking
Desk. Drückst du dich von der OP oder?
Nee, tatsächlich habe ich das nicht gemerkt. Oder ich war beim Arzt und der hat gesagt, es ist eine Bänderdehnung und dann habe ich mich 2 Jahre vor mich hingewundert, warum ich mich so komisch fühle und warum das sich so eierig anfühlt und immer wieder wehtut. Und siehe da, es war ein Bänderriss.
Verrückt.
Und jetzt gehe ich mit Schiene auf Tour und so.
Schön.
Das futuristische Beinkleid, was auf der Bühne zu bewundern sein wird.
It's not a costume.
It's not a costume.
Ich verstehe. Mhm. Schreibst du denn tatsächlich Texte oder schreiben ist blöd, Melodien? Also entwickelst du sowas im Kopf während des Laufens?
Ja, und zwar sehr fahrlässig, auch ohne Schreibzeug teilweise. Also,
bei Texten stelle ich mir das schwierig, eigentlich beides schwierig. Also Melodien kann man so auf dem Klavier, kann ich mir noch nachvollziehen, ich bin kein Musiker, kann ich noch nachvollziehen, aber kommst du auf ganz neue Melodien, wenn du gehst?
Ja.
Die kommen dann einfach so, macht dann plopp.
Es geht beim Laufen sehr gut, weil erstens wird im Laufen ja ein Teil des zensierenden Hirns quasi lahmgelegt, weil es mit Laufen beschäftigt ist. Also gibt es tatsächlich Studien zu und mir leuchtet das sehr ein, dass man in Bewegung einfach einen bestimmten Teil des Gehirns, der stört beim Schreiben, ausschaltet, weil der einen Fuß vor den anderen setzen muss. Das ist sehr praktisch. Und auf der anderen Seite hast du ja auch einen Groove beim Laufen und das hilft total, finde ich. Also ich werde dann auch manchmal schneller natürlich, wenn jetzt gerade irgendwas gut groovt. Und zum Beispiel so weit gekommen auf der neuen Platte, das ist der allerletzte Song, den habe ich komplett auf einem Spaziergang geschrieben.
Und das behältst du dann? Also das
da hatte ich nichts zu schreiben dabei, weil ich wollte ja spazieren gehen. Und dann summe ich und hoffe und drücke mir die Daumen und denke, wenn es ein gutes Lied ist, werde ich es irgendwie zu Hause noch wissen.
Mutig.
Ja, fahrlässig.
Wo du gerade schon bei der neuen Platte bist, du hast mit relativ vielen Leuten zusammengearbeitet und auch mit Taitour. Das ist ein, wie sagt man denn da,
Färöischer
Songwriter. Färöischer, also von den Färöer-Inseln.
Genau.
Schwierig. Da habe ich mich gefragt, erstens, wie bist du auf den gekommen? Zweitens, wie arbeitet man mit jemandem zusammen, der eine andere Sprache spricht? Also bei Melodie, okay, aber bei Text, ihr habt auch zusammen getextet, oder?
Ja, wir haben auch zusammen getextet. Das habe ich mich auch gefragt. das war für mich eine extrem befreiende Erfahrung, weil wirklich wie so letzte Schranken jetzt gefallen sind, was man so alles schreiben kann und wer man im Schreiben so sein kann. Und es war ganz toll für mich. Also ich habe Taitour kennengelernt. Nee, ich war erst Taitour-Fan, weil ich ihn für einen der tollsten lebenden jungen Songwriter halte, der sehr, sehr lustig ist und ganz viel Herz hat und wahnsinnig schön singt. Und ganz toll Klavier spielt und so. Und ich habe auf der letzten Tour, anders als auf der jetzt kommenden Tour, ja auch noch keine Heldensongs gespielt und hatte
das. Das wirst du jetzt tun.
Ganz zaghaft. Mhm. Ganz, ganz zaghaft und vorsichtig so ein bisschen abseitige Lieblingssongs wieder einflechten.
Also nicht die großen.
Nee, bitte nicht Hits. Denkmal rufen.
Okay.
Nee, ich schwöre, es sind, glaube ich, vieler Leute Lieblingslieder, aber so ein bisschen abseitigere. Mhm. Und das habe ich auf der letzten Tour noch nicht gemacht. Das heißt, ich hatte plötzlich nach Jahren des Setlistenmachens im Schlaraffenland mit 50 Wir sind Heldensongs, hatte ich plötzlich nur die eine Platte. Und da habe ich angefangen, Coversongs zu spielen, die ich auf Deutsch übersetzt habe. Mhm. Und einer davon war von Taitour. Das war sein Indie-Hit Catherine the Waitress. Und da habe ich Jonathan, der Kellner, rausgemacht. Mhm. Und das hat sein Manager gemerkt. Und dann hat der uns verkuppelt tatsächlich.
Ach, andere Leute verklagen einen dann, oder?
Ja, nee, der hatte gedacht, gute Idee. Und hat uns zum Schreiben richtig verkuppelt oder zum uns mal kennenlernen. Und das hat dann total gezündet beim ersten Kaffeetreffen. Dann haben wir uns sofort irgendwie in Berlin 4 Tage getroffen und losgeschrieben wie bescheuert. Und dann 4 Wochen später nochmal gleich auf den Färöern oder 6 Wochen später.
Und wie?
Also erstens, wir haben ein paar Songs auf Englisch geschrieben, wo ich komplette englische Texte mitgebracht habe. Mhm. Weil einfach die Tür aufgegangen ist, alleine durch diese Zusammenarbeit, dass ich nicht mehr, ich hatte immer auch Ideen auf Englisch und ich habe die immer abgetrieben. Also ich habe immer gedacht, aber ich habe ganz viele Ideen abgetrieben. Ich habe auch immer gedacht, jemand müsste mal einen Song schreiben, der. Ja? Aber ich bin ja kein Mann, aber ich bin ja kein 17-jähriger amerikanischer Teenager. So, ne? Also ich habe immer gedacht, passt nicht zu mir, mache ich nicht irgendwie. Total bescheuert. Und diese Tür ist dann aufgegangen, dadurch, dass Taito und ich gleich irgendwie gar nicht in Frage gestellt haben, für wen die Songs sind. Wir wollten einfach Songs schreiben. Mhm. Und Taito schreibt auch viel für andere Leute. Und irgendwie war die Tür dann so auf. Und dann habe ich so, das Lustige ist, ich habe daran dann gemerkt, dass ich sowieso zum Beispiel auch in der Vergangenheit in Wirklichkeit manche Wir sind Helden-Songs schon eigentlich als Mann geschrieben habe. Also, ne, das
klingt spannend.
Ja, also wenn man da dann mal hinguckt, dann merkt man, dass man gar nicht so festgelegt ist eigentlich und manchmal beim Schreiben sehr wohl ein Mann sein kann. Oder?
Eigentlich hast du ja alle Freiheit der Welt. Also ja, es ist ja im Prinzip das Gleiche, wie wenn du ein Buch schreibst. Du kannst ja, du hast ganz am Anfang gesagt, die Songs haben ja nicht was mit mir zu tun. Du kannst ja irgendwer sein.
Man kann sein, wer man will.
Ja.
Und man kann es auch auf Englisch sein und das ist natürlich sehr befreiend, weil wenn man schon einen Haufen Songs geschrieben hat, dann geht da natürlich eine ganze neue Welt von Spielereien auch auf.
Ja, du bist ja eine große, große Wortspiel-Fanin, ne?
Ja, also, genau.
Das heißt, du kannst jetzt nochmal von vorne anfangen
quasi. Ich habe tatsächlich manche Songs auf dem Album quasi zweimal geschrieben. Also Analog Punk war erst auf Englisch.
Ach.
Ja, und hat mir da schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann war ich nicht so traurig, als ich gemerkt habe, dass ich den doch selber machen will. Und hab den nochmal auf Deutsch geschrieben.
Und dann quasi auch neu gewortspielt, neu gereimt.
Neu gewortspielt. Ja. Natürlich, das ist total lustig, weil das verselbstständigt sich dann und wird irgendwie ein bisschen anders und so. Das ist toll.
Hm. Wir haben gerade schon über dein neues Album gesprochen. Ich bin das Chaos heißt es. Du hast schon erzählt, du hast es zusammen mit Taitur aufgenommen, ein Singer-Songwriter von den Färöer-Inseln. Und da hast du dann zum Teil Songs auf Englisch für geschrieben und hinterher wieder übersetzt ins Deutsche. Finde ich schon ziemlich spannend. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, wo so ein bisschen so der andere Charakter des Albums herkommt. Wir haben eben schon über das erste Album gesprochen, was sehr viel fröhlicher, fröhlich wollte ich eben nicht sagen, ne? Positiver, bejahender ist.
Ja.
Und das ist so eine Mischung. Ich bin das Chaos, finde ich, so ein bisschen so eine Mischung. Also da ist schon auch Melancholie dabei. Da ist schon ruhigere Töne, nachdenklicheres mit dabei. Ist das jetzt ein Prozess einfach in dir oder ich habe mich dann gefragt, hängt das vielleicht auch so mit der äußeren Welt zusammen, weil ich das Gefühl habe, dass die ganze Welt gerade so ein bisschen nachdenklicher und melancholischer wird, angefangen von der politischen Situation in vielen Ländern. Aber das wäre auch.
Melancholisch ist ein gutes Wort für die politische Situation.
Je nachdem, wo du hinguckst, Ländern. Also wirklich. Ja. Oh. Ja, aber beeinflusst dich so eine Stimmung auch ein Stück weit? Ich erinnere mich da so dunkel an die Geschichte mit den Färöer-Inseln, ja, wo du ja auch angegiftet wurdest im Netz, weil du da hingefahren bist und ja,
Spaß zu haben.
Ja, ne, da hat man keinen Spaß, weil da werden Wale umgebracht oder so.
Genau.
Was einem mit dem anderen herzlich wenig zu tun hat. Aber da habe ich so über das Netz nachgedacht. Und dass das Netz ja gerade irgendwie auch eine komische Stimmung in diese äußere Welt verbreitet. Und das war so der Gedankengang, der dahinter steckt. Und ich habe mir gedacht, beeinflusst dich das alles so ein bisschen? Vielleicht auch die Kommunikation mit Fans, die du dann ja vielleicht auch mitbekommst? Hat das sich verändert? Ist da eine andere Stimmung?
Also Weltgeschehen beeinflusst mich auf jeden Fall immer und Stimmung. Aber das hat eigentlich immer eine Latenz und das Lustige oder teilweise Gruselige ist, dass Songs, die jetzt gerade sehr zeitgemäß wirken, beinahe gruselig teilweise 5 Jahre alt sind auf der Platte. Mhm. Also O. Henry ist 5 Jahre alt, Der Krieg ist vorbei ist 5 Jahre alt und Der letzte Optimist ist neu und das ist sehr, sehr jetzt und sehr beeinflusst von Weltstimmung und das Ende. Also es gibt schon viel Apokalypse auf dem Album, aber es gibt auch sehr fröhliche Apokalypse so, ne? So, so sehr tanzbare und so. Ich weiß nicht, ich glaube, bei mir pendelt das immer ein bisschen. Die letzte Heldenplatte, die wir gemacht haben, die ich immer noch sehr liebe, mhm, die war sehr, sehr dunkel. Und auch sehr nah dran an echter Dunkelheit und so, ne? Und dann hatte ich, glaube ich, bei Ein leichtes Schwert Bedürfnis nach einem leichten Schwert, ganz schlicht. Ich wollte eine zerzauste, unkomplizierte, direkte, gut gelaunte Platte machen, mhm, und habe tatsächlich Songs runtergeschmissen, die jetzt auf dieser gelandet sind. Und sozusagen wie so einen dunklen kleinen Nukleus gebildet haben für eine Platte, die dann aber auch teilweise jetzt wieder sehr lebhaft ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das immer passiert. Bei der Platte war mir ganz früh im Schreiben schon klar, und ich habe das auch mit Pola besprochen, dass ich ein bisschen was anderes will als auf der letzten Platte, obwohl ich die sehr liebe. Mhm. Also das leichte Schwert ist 1A genau so, wie ich das haben wollte. Die klingt genau so, wie ich das haben wollte. Und diese klingt jetzt, wie ich das jetzt wollte. Und mit Ansage. Also ich habe, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, ich habe das Gefühl, die Platte braucht ein bisschen mehr so sowas wie Schönheit, mhm, und Glanz und Tiefe und so. Mhm. Die Songs wollen das. Also da, ich weiß nicht, Der Krieg ist vorbei ist ja zum Beispiel ein total cinematischer, mhm, Song und sehr, ja, es funktioniert sehr über Bilder und teilweise braucht es auch eine gewisse Größe und dann war natürlich auch Taitor dabei und man kann das alles umsetzen, wenn man jemanden dabei hat, der einem mal eben aus der blauen Luft irgendwie ein Orchester auf alles draufschreibt. Ja, ich wollte das irgendwie. Wollte das von ganz klein bis ganz groß und ganz viel so.
Aber ist ja auch geil, dass das dann klappt. Also das besprichst du dann mit Pola, er hat die Platte produziert am Ende.
Ja, ne? Genau.
Und das funktioniert dann so und ist, dann kommt das bei rum, was du dir vorgestellt hast?
Ja, irgendwie schon, weil man natürlich dann alles einlädt, was dazu beiträgt, mhm, irgendwie, ne, wenn man das möchte. Und aber natürlich ist da auch dann in gewisser Weise Konzept dahinter. Also wir haben am ersten Studiotag zu dritt da gesessen, Pola, Taito und ich, weil Taito war ja dann im Studio auch dabei, mhm, und haben gesagt, die Songs sind wieder sehr unterschiedlich, das kann ich irgendwie nicht anders. Ich bin einfach zitierwütig und es wird immer sehr breit vom Songwriting. Mhm. Wir wollen einen roten Faden und wir wollen eine starke Identität, so, ne, die das irgendwie zusammenhält. Mhm. Wir denken uns ein Orchester aus. Das eigentlich ist es eine Indie-Rock-Platte, muss man dazu sagen, mhm, wenn man die jetzt noch nicht gehört hat. Ne? Im weitesten Sinne ist es irgendwie eine Indie-Pop.
Ja, jetzt haben wir so viel über Melancholie und so gesprochen, genau, und so. Ja, ja, du hast recht.
So,
ja,
ne? Aber wir haben halt gesagt, wir wollen ein Orchester, das sozusagen sowohl auf den dunklen kleinen Songs spielt, als auch auf den kratzbürstigen, rockigen 90er-Jahre-Indie-Rock-Hymnen, mhm, sozusagen, und das zusammenhält. Und dieses Orchester haben wir Imaginary Doomsday Orchestra genannt und haben sozusagen am Anfang die Besetzung festgelegt, damit wir eine Identität haben auf der Platte. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das Orchester ist zur Hälfte ein echtes, schönes Orchester. Und dafür ist Taitor quasi zuständig, weil er das auch arrangieren kann. Also echte Streicher, echte Bläser. Aber die kommen nie alleine vor, sondern immer zusammen. Oder ganz manchmal alleine. Aber auf jeden Fall kommen die immer zusammen mit ganz absurden Instrumenten, die auch klingen wie Orchesterinstrumente, aber eigentlich nicht, immer so ein bisschen links von dem sind, mhm, was man erwarten würde. Also gesungene Theremine, mhm, sind immer dabei oder fast immer. Ne? So mit einem echten Pseudo-Theremin aus so einem kleinen Pocket-Piano.
Okay.
Also gleichzeitig. Und dann gibt es so Sintis, die ganz oft kommen. Zum Beispiel eine ganz, ganz bekloppte Sinti-Flöte. Mhm. So eine 70er-Jahre solierende Quatschflöte. Und, mhm, so, und ordentlich Geschepper. Und das, genau, das war unser Orchester. Und das hat dann irgendwie genau für mich die richtige Mischung aus Glanz und irgendwie Scheppern und ne, mhm, Schroffheit oder so irgendwie gebracht.
Und deswegen gehst du jetzt auch quasi fast mit einem kleinen Orchester auf Tour?
Ja, das ist allerdings auch imaginär.
Aber immerhin, ich glaube, sechs Leute seid ihr.
Genau, wir sind zu sechst. Und ja.
Ist schon eine ganze Menge eigentlich, ne?
Ja, stimmt.
Ist das ein bisschen Heldenersatz auch? Also
das ist schon definitiv Familienersatz. Also ich merke, ich suche mir immer wieder so Affenfamilien-Zusammenhänge. Mhm. Und ich arbeite wahnsinnig gerne mit Leuten zusammen. Und auch als Teenager, wenn ich irgendwie geträumt habe, ich werde Popstar und so, dann habe ich eigentlich immer gemeint, ich mache tolle Sachen mit tollen Leuten. Mhm. Und ich suche mir das immer wieder. Ich habe das auf der Lesereise auch sehr genossen, alleine unterwegs zu sein.
Und da bist du ja ganz alleine, ne?
Da war ich ganz alleine mit einem kleinen Köfferchen und in dem Köfferchen meine Ukulele. Und das fand ich auch toll. Und das werde ich, glaube ich, auch ausbauen. Mhm. So ganz alleine Konzerte, ne? Mit alle Küssen und so.
Auch in kleinem Rahmen dann wahrscheinlich.
In kleinem Rahmen. 100
Leute
so
oder sowas sitzen alles, dann da, ne?
Genau, also das mag ich auch total. Aber jetzt wollte ich das große Spektakel und mit den, ich habe ja jetzt zwei Frauen in der Band, also drei Frauen, drei Männer und viele Multi-Instrumentalisten, die sich so ihre Instrumente hin und her werfen. Und ja, freue mich wahnsinnig, dass ich das zumindest jetzt am Anfang mit Taito auch. Also Taito ist ja dabei, was nicht leicht zu organisieren war, weil er eben auf den Färöern auch immer noch lebt. Ich bin total froh, dass es jetzt erstmal so geklappt hat und wir sozusagen das Imaginary Doomsday Orchestra auf die Bühne bringen können.
Jetzt haben wir gar nicht so richtig über die Helden geredet. Es ist auch leider schon mein Blick auf die Uhr, ist gleich vorbei, Herrgott.
Ich habe sie sehr lieb. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, was man sagen muss, oder? Ich glaube,
gebrochenen auch, Herzen falls brauchen. Falls sie Zufall irgendwann mal zuhören sollten, ja.
Nein, ich meine auch die, ich glaube, das ist so das, was die herzgebrochenen Fans am meisten brauchen, aber es ist die reine Wahrheit. Ne? Mhm. Wir haben uns nicht gestritten, wir haben uns noch lieb. Und wenn wir irgendwie uns treffen und in einem Café zusammensitzen oder bei einem von uns zu Hause, dann sind wir auch immer noch, wir sind Helden, da habt ihr nur nichts von.
Und spielt ihr schon mit dem Gedanken, vielleicht da irgendwann doch nochmal was draus zu machen? Oder ist das, also es war ja am Ende schon viel Stress und Druck und das war ja so ein bisschen genau. Das, warum ihr gesagt habt, vielleicht doch nicht mehr. Also am Ende seid ihr vielleicht so erfolgreich gewesen, kann man das so sagen?
Also ich kann nur sagen, dass ich das wahnsinnig genieße jetzt noch so ein bisschen. Also wir haben ja mit den Helden auch das immer geschafft sozusagen, irgendwie so ein bisschen links am Mainstream vorbei zu marschieren und trotzdem, dass das so gut geklappt hat, alles, um es mal milde auszudrücken. Mhm. Ich genieße das wahnsinnig, die Freiheit, die jetzt damit kommt, dass das alles noch so ein bisschen wurschteliger und abseitiger ist und so.
Aber du bist ja trotzdem ein Name, also es ist ja jetzt nicht so, als würde jetzt, weiß ich nicht, würden niemand mehr auf deine Konzerte kommen, nur
ja,
weil du
genau,
alleine
das,
unterwegs
genau,
bist.
Genau,
ne?
Das ist perfekt für mich, ehrlich gesagt. So, ne? Und ich vermisse die anderen immer mal und so, aber ich bin schon auch jemand, das hat lange gedauert, die Helden loszulassen. Mhm. Und ich habe das im Prinzip quasi 5 Jahre über den Durst gemacht. Ne? Also nicht über den Durst, sondern der Durst war noch da. Und wir haben noch 2 tolle Alben gemacht, die ich nicht missen möchte. Aber ich habe das wie ein Terrier wirklich verteidigt, diese Band. Und bis wirklich auf mein Blut quasi durchgezogen und bin da sehr froh drüber, weil sonst hätte ich irgendwie mich bis heute gefragt, ob ich alles reingegeben habe. Ja, ich habe alles reingegeben und ein ganz kleines bisschen mehr. Mhm. Und wenn ich dann aber was loslasse, dann auch relativ gründlich so, ne? Ich bin schon jemand, ich möchte ja nicht der Pausenclown in meinem eigenen Leben sein und immer warten, bis das Eigentliche wieder losgeht, so, ne? Sondern das, was ich jetzt mache, das mache ich dann aus vollem Herzen.
Und Wir sind Helden sind eine netter Ex-Freundin oder ein netter Ex-Freund, dem man immer mal wieder gerne begegnet.
Ja, und mal sehen. Also, ja, keine
Punkt.
Ahnung.
Punkt. Mach mal an dieser Stelle auch ein. Judith Holofernes war zu Gast an einem Sonntag. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und natürlich sei darauf hingewiesen, dass wenn man dich mit diesem tollen Konzept, was du uns gerade sehr gut verkauft hast, live sehen möchte.
Dann kann man das ab, um Gottes Willen.
Direkt so,
jetzt.
Bist jetzt quasi auf Tour, in diesem Moment stehst du gleich wieder auf Bühne.
Gleich auf ihrer Showbühne.
Gibst es dir schon jetzt erstmal ein bisschen mehr, ne? Also du ziehst jetzt erstmal durch Deutschland durch.
Die volle Runde auf jeden Fall.
Aber ihr habt gemerkt, sie hat Bock.
Ich hab total Bock.
Schaut auf ihrer Homepage vorbei, da gibt's Termine.
Ich bin topfit, ich will spazieren gehen.
Bis auf den Bänderriss, ne? Schon dich.
Nein.
Danke, dass du da warst und schönen Sonntag noch.
Danke.
D-Radio Wissen, dein Sonntag.